Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind bei diesen Themen. Der SWR sucht einen neuen Intendanten, doch hinter den Kulissen des Senders sorgt das für Unruhe. Nicht nur der Südwestrundfunk, auch die anderen Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben heute gespannt nach Berlin geblickt. Denn dort haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten unter anderem über die Entwicklung der Rundfunkgebühren beraten. Und in Brüssel ging es heute darum, wie den Lügnern begegnen, die die EU in Frage stellen. Es ist die bis heute wohl berühmteste Lüge im Wahlkampf der Brexit-Befürworter. 350 Millionen Pfund, so viel Geld würde Großbritannien Woche für Woche an die Europäische Union überweisen. Und nach einem Austritt des Landes aus der EU würde genau diese Summe ins britische Gesundheitssystem gesteckt werden. Eine Lüge, aus der eine Nachricht gemacht wurde, eine Falschnachricht, die verbreitet wurde von den Brexiteers, vor allem in sozialen Netzwerken. Und wie das genau funktioniert hat, beleuchtet eindrücklich die Doku Angriff auf die Demokratie, die gestern im ZDF lief.
Die digitalen Strategen bombardierten die potenziellen Wähler dann mit Anzeigen. Wenn die Türkei EU-Mitglied wird, stünden 76 Millionen Türken vor der Tür. Die Anzeigen sind oftmals glatte Lügen. Sie sind personalisiert und maßgeschneidert zugeschnitten auf Interessen und Abneigungen der Facebook-Nutzer.
Großbritannien ist das prominenteste Beispiel dafür, was mit Lügen erreicht werden kann. Aber auch andere Länder, andere Mitglieder der EU haben mit dem Thema zu kämpfen, so kurz vor der Europawahl im Mai, wie die ZDF-Zoom-Doku deutlich macht.
Nun müssen die Institutionen dort mühsam versuchen, die digitale Propaganda zurückzudrängen. Der zuständige Kommissar, ein Brite, verspricht mehrere Maßnahmen.
Dann haben wir noch ein Netzwerk, das als Schnellwarnsystem konzipiert ist, um Desinformationsangriffe abzuwehren, die sich über mehrere Medien und Länder verteilt haben.
Ist dieses System einsatzbereit?
Nein, aber in ein paar Wochen.
Und genau dieser EU-Sicherheitskommissar Julian King, den wir gerade gehört haben, ist heute auch in Brüssel dabei beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, wo das Thema Kampf gegen Desinformation auf der Tagesordnung steht. Ebenfalls in Brüssel ist unser Korrespondent Paul Vorreiter. Herr Vorreiter, Julian King spricht von einem Schnellwarnsystem gegen Desinformationsangriffe. Wie genau soll das aussehen und wann soll es denn funktionieren?
Also im Wesentlichen geht es darum, dass sich EU-Mitgliedstaaten in Echtzeit, und darauf kommt es an, in Echtzeit austauschen, sobald gezielte Desinformationsangriffe aus dem Ausland festgestellt wurden. Die Mitgliedstaaten haben die Aufgabe bekommen, Kontaktstellen in ihren Ländern aufzubauen, in den Ministerien. Deutschland arbeitet eine Stelle im Außenministerium zum Beispiel daran mit. Das unterscheidet sich allerdings von Land zu Land. Und das Ganze ist jetzt ganz frisch in Kraft getreten. Jetzt am 18. März finalisiert seit da ist jetzt eben dieses Frühwarnsystem in Kraft. Aber wie gut es arbeitet, das wissen wir jetzt einfach schlichtweg noch nicht, weil es dann eben darauf ankommen wird, dass dann vielleicht irgendwann mal auch ein solcher Angriff passiert. Und dann wird es eben darum gehen, wie schnell reagieren die Länder dann letztlich darauf, wie gut koordinieren sie sich untereinander und auch mit den EU-Institutionen. Das wird sich jetzt dann noch im Laufe des Wahlkampfs noch zeigen.
Jetzt kommt es ja beim Kampf gegen Desinformation nicht nur auf die Mitgliedsländer an, sondern vor allem auf die sozialen Netzwerke, also Google, Facebook oder Twitter. Wie bereiten die sich denn auf Desinformation vor?
Die Kommission, die tauscht sich jetzt regelmäßig mit denen aus. Und das Ganze hat also folgenden Hintergrund. Im Herbst haben sich die Großen, also eben auch Google, Facebook, Twitter, in einem Code of Practice, also in einer Art Verhaltenskodex, freiwilligem Verhaltenskodex, dazu selbst verpflichtet, eben Desinformation zu bekämpfen. Und da gibt es jetzt mehrere Maßnahmen, die angegangen wurden oder noch angegangen werden. Facebook zum Beispiel will bis Ende dieses Monats eine Anzeigenbibliothek schalten, in der man politische Werbung durchsuchen kann. Also man kann dann eben dort sehen, von wem wurde welche Werbung gestreut und an wen hat sie sich gerichtet. Auch Google möchte politische Werbung transparenter machen. Aber da sagt die Kommission jetzt ganz frisch, manche dieser Tools seien nur in einigen wenigen Mitgliedsländern verfügbar. Das müsse noch korrigiert werden. Und dann sollen die Plattformen auch noch mit Faktenprüfern und Forschern zusammenarbeiten, um diese Desinformationen dann offenzulegen. Und auch da ist der Kritikpunkt ähnlich. Nicht in allen Mitgliedsländern funktioniert die Zusammenarbeit mit den Faktenprüfern schon. Und dann wäre auch noch das Thema Fake-Accounts. Da möchte auch der Sicherheitskommissar King, hatte auch gestern noch mal darauf hingewiesen, dass Facebook 116 Millionen falscher Konten habe und wünscht sich eben, dass da Facebook auch dagegen vorgeht. Und jetzt wird es so sein, dass die Kommission bis zur Europawahl monatlich berichten wird, was bei den Plattformen passiert. Und da sagen natürlich auch einige, naja, jetzt knapp 2 Monate vor der Wahl müssten diese Tools nicht eigentlich schon längst in Kraft sein.
Das heißt also auch, dass die EU im Kampf gegen Desinformation ein Stück weit von den Plattformen abhängig ist. Eine ideale Situation ist das ja nicht gerade, oder?
Also das ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Und in den Briefings zu diesem Thema hört man hier auch immer wieder, was man auch hervorheben muss, Lügen sind auch erstmal nicht strafbar. Also vielleicht kann man auch noch dazu sagen, die EU-Justizkommissarin Vera Jourová, Tschechin, hat auch mal gesagt, sie kommt aus einem Land, da war bis 89 immer klar, was als Wahrheit anzusehen war. Deswegen sei sie da auch ein bisschen vorsichtiger, wenn es um die Meinungsfreiheit geht und ruft da nicht sofort nach regulatorischen Maßnahmen. Bei anderen Themen sieht das anders aus, zum Beispiel Hate Speech, da ist die Lage schon anders. Da kann man die Inhalte leichter entfernen, weil das eben auch kriminalisiert ist im EU-Unionsrecht, zum Beispiel zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Auch wenn es um Terrorinhalte im Netz geht, da ist eine Verordnung auf dem Weg, da sollen die Inhalte schnell heruntergenommen werden. Also da ist die EU-Kommission rigoroser. Aber beim Thema Desinformation, da arbeitet man eben auf Grundlage eines Verhaltenskodex zusammen, einer freiwilligen Selbstverpflichtung, und das limitiert dann auch die Möglichkeiten.
Vielen Dank, Paul Vorreiter aus Brüssel. Dort beraten die Staats- und Regierungschefs, was sie dagegen tun können, dass in sozialen Netzwerken Lügen und Propaganda verbreitet werden. Und dieser Druck auf soziale Netzwerke, den die Europäische Union erhöht, genau wie es andere Regierungen weltweit tun, dieser Druck zeigt offenbar Wirkung, zum Beispiel bei Facebook. Auch das US-Unternehmen hat erklärt, mehr gegen Falschmeldungen bei sich zu tun und setzt hierbei auch auf Nachrichtenagenturen, wir hörten es eben. In Deutschland zum Beispiel soll die Deutsche Presseagentur, dpa, künftig Fakten überprüfen. Wir haben darüber am Dienstag berichtet. Ob das funktionieren kann? Arno Otsesek glaubt fest daran, in seiner Glosse.
Hand aufs Herz. Sie sind doch auch auf Facebook und Co. unterwegs? Aber zugleich sind Sie ein kritischer Geist und wissen deshalb, die sozialen Netzwerke sind im Informationsbusiness wahre Supermächte, und mit Supermächten ist nicht zu scherzen. Sehen Sie, da geht es Ihnen wie dem US-Präsidenten, quasi Ihrem großen Bruder im Geiste. Vorgestern zum Beispiel wollte Donald Trump mal wieder seine Abscheu über die Big-Data-Giganten ausdrücken. Und deshalb hat er, zugegeben etwas larmoyant, auf Twitter getwittert: Facebook, Google, Twitter, ganz zu schweigen von den korrupten Medien, sind so sehr auf der Seite der linksextremen Demokraten. Dabei tut der tapfere Trump mehr als jeder von uns, damit seine Ansichten nicht restlos untergehen und alles schön pluralistisch bleibt. Oder kennen Sie sonst noch jemanden, der in diesem Jahr bereits für 4,5 Millionen Dollar Social Ads, also userspezifische Anzeigen, gebucht hat? Um das Geld nicht zu verplempern, musste Trump seine Anzeigen allerdings bei Facebook und Google schalten, die sich ins Fäustchen gelacht haben dürften. Wenn dir selbst deine erklärten Feinde Millionen bezahlen, kann dein Geschäftskonzept nicht ganz blöd sein. Aber das heißt nicht, dass die Big-Data-Konzerne kein Gewissen hätten. Und das reinste Gewissen von allen, das beansprucht seit jeher Mark Zuckerberg, der Goldjunge, der damals Facebook programmiert hat, um den Sex-Appeal seiner Kommilitoninnen auszutesten. In Zeiten von MeToo hätte das Projekt eventuell herbe Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber egal, jeder weiß, wie toll es ausging. Dabei ist das Erfolgsgeheimnis von Zuckerberg kein Geheimnis. Es ist seine Humanität, seine tiefe Menschenliebe. Verglichen mit Zuckerbergs schleimzartem Brief an seine neugeborene Tochter Maxima vor gut 3 Jahren, war die Bergpredigt ein echt schroffes Elaborat. Und anders als Jesu Bergpredigt erreichte Zuckerbergs frohe Botschaft per Facebook gleich die ganze Welt, an die sie in Wahrheit gerichtet war. Ich, euer Mark, ich regle das mit der Zukunft. Lange sollte Facebook ja der Marktplatz sein, auf dem wir alle uns tummeln. Doch dann wurden manche zickig. Ihnen fiel auf, dass man sich auf einem Marktplatz nicht so nackig macht wie auf Facebook. Ein Problem für den smarten Zuckerberg? Denkste, er verlegte sein Geschäft letztes Jahr kurzerhand von draußen nach drinnen, metaphorisch jedenfalls. Facebook soll jetzt unser Wohnzimmer sein, in dem es schön zivilisiert zugeht. Deshalb sind Sittenwächter und künstliche Intelligenzen am Start, um Hatern, Bashern und Pornobildchenpostern auf die Finger zu klopfen. Und so ein seriöses Ambiente schreit natürlich auch nach seriösem Nachrichtenumschlag. Tja, Und deshalb soll nun die deutsche Presseagentur die Fake News aus Facebook filtern. Das ist so, als würde der Fahrdienst Uber plötzlich nach ausgebildeten Taxifahrern lechzen. Aber mal ehrlich, kann das jemandem schaden? Mark Zuckerberg gewiss nicht. Wenn die ehrbare DPA ihren Premium-Stempel auf die News setzt, dann dürften die Stänkereien gegen das Nachrichtengomorra Facebook, in dem angeblich die Wahrheit übel geschändet wird, deutlich nachlassen. Schon allein, weil die Kunden der DPA, fast alle hiesigen Medienunternehmen, also Zeitungen, Rundfunkanstalten, Verlage und so, zugleich die Gesellschafter der DPA sind. Vernünftigerweise werden sie in Zukunft kurz zögern, bevor sie sich mit Spott über Facebooks Fake News ins eigene Knie schießen. Ja, für Facebook, dieses unvergleichliche Weltdatenleck, war 2018 ein schwieriges Jahr. Doch solange Zuckerberg mit seinen Feinden Geld verdient und seine Kritiker in die Firma locken kann, solange ist uns um seine Milliarden nicht bange. Falls Sie übrigens auch mal jung waren, könnten Sie im Physikunterricht gehört haben, dass es keine Perpetua mobilia gibt, von wegen erster und zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Aber müsste nicht selbst ein Albert Einstein zugeben, dass Facebook nichts anderes ist als das Perpetuum mobile des Informationszeitalters?
Eine Glosse war das von Arno Otzesek. In Berlin sind heute die Chefinnen und Chefs der Bundesländer zusammengekommen und haben sich unter anderem mit Medienpolitik beschäftigt. Genauer mit den öffentlich-rechtlichen Sendern und noch genauer mit der Finanzierung von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Christoph Sterz, was haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beschlossen?
Ja, die Regierungschefs der Länder, die wollen prüfen lassen, ob der Rundfunkbeitrag quasi vollautomatisch ansteigen oder sinken kann ab dem Jahr 2023. Und zwar, indem der Beitrag gekoppelt wird an einen Index, zum Beispiel an die Teuerungsrate. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die hat heute Nachmittag nach der Ministerpräsidentenkonferenz gesagt, was die Landesregierungen in Sachen Medienpolitik genau beschlossen haben.
Es wird eine Arbeitstagung, Workshop geben der Rundfunkreferenten, die in Zukunft dann nochmal Vorschläge macht, und zwar bestenfalls bis zum Juni für die Ministerpräsidentenkonferenz, um dann zu sehen, was ist passiert im Bereich Auftrag und Struktur, was sind die weiteren Maßnahmen und wie soll es weitergehen mit dem Beitrag.
Und dafür soll es dann eben bis zum nächsten Treffen der Ministerpräsidenten einen konkreten Textvorschlag geben. Und dann könnten die Regierungschefs beschließen, ja, wir wollen ein neues Modell für die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender.
Und das wäre dann eine weitreichende Reform, weil der Rundfunkbeitrag sich bisher nicht automatisch verändert hat?
Ja, ganz genau, weil das bisher ein ziemlich komplexes Verfahren ist, das sich alle 4 Jahre wiederholt. Und zwar müssen erst die Öffentlich-Rechtlichen ihren Bedarf anmelden, dann überprüfen unabhängige Experten diese Zahlen, nämlich die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Dann spricht die KEF eine Empfehlung aus, wie hoch der Rundfunkbeitrag in den nächsten 4 Jahren sein soll. Und dem müssen dann noch alle 16 Landesregierungschefinnen und Chefs zustimmen und dann auch noch alle 16 Landesparlamente. Ja, also ein sehr kompliziertes Modell, und mit dem neuen Modell würden diese Schritte wahrscheinlich wegfallen.
Aber Sie haben es schon gesagt, das ist noch nicht endgültig beschlossen, ja?
Genau, es geht jetzt tatsächlich um die Details, und zwar um sehr wichtige Details. Zum Beispiel um die Frage, ob das alles verfassungsgemäß ist oder auch, wie in Zukunft die Landesparlamente eingebunden werden oder welche Rolle die Expertenkommission KEF in Zukunft haben wird. Wer also wann, wie überprüft, wie viel Geld ARD, ZDF und Deutschlandradio wirklich benötigen, ob das Geld auch in den nächsten Jahren noch reicht, ob sie in den nächsten Jahren mehr Geld brauchen oder vielleicht auch weniger. Und es gibt noch ein sehr wichtiges Detail, nämlich die Frage, von welchem Betrag eigentlich ausgegangen wird, also von wo aus zum Beispiel die Teuerungsrate angelegt wird.
Also zum Beispiel an den bisherigen Rundfunkbeitrag an 17,50 Euro pro Monat.
Genau, das ist die Frage. 17,50 Euro ist vermutlich zu wenig. Die Expertenkommission KEF, die hat prognostiziert, dass, wenn alles bleibt wie bisher, der Rundfunkbeitrag in den nächsten Jahren deutlich steigen müsste auf über 19 Euro. Und das wird dann eben auch für den Ausgangswert vom Indexmodell gelten. Das wollen aber einige Länderchefs nicht mitmachen. Die sagen, wir gehen maximal bis 18 Euro. Mehr lässt sich nicht rechtfertigen. Und deswegen werden Medienpolitiker und Öffentlich-Rechtliche in den nächsten Monaten ziemlich sicher sehr stark darüber streiten, wie hoch dieser Ausgangswert sein könnte.
Aber mal abgesehen von dieser Beitragshöhe ist das Indexmodell grundsätzlich nicht umstritten.
Unter den Bundesländern und den Öffentlich-Rechtlichen nicht. Die finden das weitgehend okay, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Aber Kritik gibt es zum Beispiel von Seiten der kommerziellen Radio- und Fernsehsender. Der Privatsenderverband VNet, der hält das Indexmodell für rechtswidrig, hat juristische Schritte angekündigt, falls das alles so kommt wie geplant. Weil dann nach Ansicht von VNet nämlich nicht mehr ausreichend geprüft wird, ob die Öffentlich-Rechtlichen wirtschaftlich und sparsam arbeiten. Und es gibt auch Kritik, dass sich die Länder viel zu sehr auf die Finanzen fokussieren und nicht erst festlegen, welchen genauen Auftrag ARD, ZDF und Deutschlandradio in Zukunft haben sollen. Also Auftrag, das meint beispielsweise den Blick auf Information, auf Kultur, Sport, Unterhaltung, auch die Frage, was online zum Beispiel passieren soll. Und dabei müsste genau das alles breit diskutiert werden, finden zum Beispiel die Grünen. Und jetzt ist die große Frage, wie und ob diese Kritik einfließt in die Entscheidung der Länder, die dann wie gesagt im Juni fallen könnte.
Christoph Sterz zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und den Plänen der Länder war das. Wir bleiben bei den Öffentlich-Rechtlichen und kommen zu einer attraktiven Stellenanzeige. Gesucht, Intendant, und zwar gleich beim zweitgrößten Sender der ARD, dem Südwestrundfunk. Noch Intendant Peter Budgust gibt sein Amt im Sommer vorzeitig ab. Und obwohl die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers voraussichtlich erst im Mai ansteht, gibt es schon jetzt Streit über das Verfahren. Denn die Frage, wer wen wann auswählt für den Chefposten beim SWR, ist so einfach gar nicht zu beantworten. Morgen tritt der Rundfunkrat des Senders zu einer Sitzung zusammen. Dass es dort ziemlich hitzig zugehen wird, gilt als ausgemacht, berichtet aus Stuttgart Thomas Wagner.
Zwei Kandidaten in der Endrunde sind genug, sagt Hans-Albert Stechel, Vorsitzender des Verwaltungsrats beim SWR.
Also die Intendantenwahlen in der ARD-Anstalten, die letzten 7 oder 8 Intendantenwahlen beim Radio Bremen, die haben nur eine einzige Kandidatin vorgeschlagen. Bei manchen waren es 2 und nur in ganz wenigen Fällen 3.
2 Kandidaten in der Endrunde sind nicht genug, sagt dagegen Volker Stich, Vorsitzender des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg beim SWR.
Ich gehe davon aus, dass man bei der Wahl einer Intendantin, eines Intendanten, sich größtmögliche Mühe machen muss, die oder den Richtigen zu finden. Und deshalb meine Kritik, dass unter 5 hochpotenten Bewerberinnen und Bewerbern nur 2 ausgewählt wurden.
Darf der Rundfunkrat letztlich aus 2 oder aus 5 Bewerberinnen und Bewerber den zukünftigen SWR-Intendanten oder die Intendantin auswählen? Über diese Frage ist unter den Mitgliedern der dafür zuständigen SWR-Gremien ein Streit entbrannt. Die hatten sich nämlich darauf verständigt, zur Vorbereitung der Intendantenwahl eine 12-köpfige Arbeitsgemeinschaft einzurichten, deren Aufgabe Sichtung der angehenden
Medias
Bewerbungen
Race.
Und schließlich eine Auswahl derjenigen, die von ihrer Ausbildung und von ihrer Vita her für den SWR-Chefposten geeignet sind. Unterm Strich blieben dabei 5 wählbare Kandidaten übrig. Danach aber ging die Arbeitsgemeinschaft noch einen Schritt weiter.
Wir reduzieren das Bewerberfeld noch etwas und das haben wir gemacht, indem wir gesagt haben, das sind alles hochqualifizierte Leute, aber die 2, die uns unter den sehr guten noch ein bisschen besser vorgekommen sind, die schlagen wir vor.
So SWR-Verwaltungsratsvorsitzender Hans-Albert Stechel. Die Namen dieses 2er Vorschlages sind mittlerweile auch bekannt. Tagesschau-Chefredakteur Kai Kniffke und die SWR-Landessenderdirektorin für Baden-Württemberg, Stefanie Schneider. Doch dass eine 12-köpfige vorbereitende Arbeitsgemeinschaft aus 5 qualifizierten Kandidaten nochmals so stark aussieht, dass nur noch ein 2er-Vorschlag übrig bleibt, empfindet Volker Stich als unzulässige Gängelung.
Das ist mit der Hauptkritikpunkt, dass das Verfahren eine Vorstellung, sagen wir, der potentesten gar nicht vorsieht.
Stich würde sich gerne vor der Wahl nicht nur von 2, sondern von allen 5 potenziellen Bewerbern erklären lassen,
wie sie sich die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien, insbesondere des SWRs, im Konzert der ARD vorstellen.
In der Theorie schön und gut, aber in der Praxis kaum umsetzbar, hält SWR-Verwaltungsratsvorsitzender Hans-Albert Stechel dagegen und argumentiert mit dem überaus komplexen Wahlverfahren.
Das Papstprozedere wäre in der Beziehung sogar besser.
aber die Intendantenwahl beim SWR ist weit davon entfernt, so einfach zu sein, und das hat mit den Tücken einer Zwei-Länder-Anstalt zu tun. Der Südwestrundfunk basiert auf einem Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, und deshalb reicht es nicht, wenn Bewerber die Mehrheit des Rundfunkrates auf sich vereinen, um zum Intendanten gewählt zu werden. Sie müssen jeweils auch Mehrheiten bei den baden-württembergischen und den rheinland-pfälzischen Gremiumsmitgliedern nachweisen. Und als ob das nicht schon kompliziert genug wäre, kommt zu Hans-Albert Stechel noch etwas hinzu.
Wir dürfen an dem Wahltag nur zwei Wahlgänge machen. Das steht so im Staatsvertrag. Und wenn wir in zwei Wahlgängen niemanden gewählt haben mit diesen Quoren, dann müssen wir 6 Wochen warten, bis der nächste Wahlgang stattfinden darf.
Deshalb habe die Arbeitsgemeinschaft statt 5 nur 2 Bewerber für die Endrunde vorgeschlagen. Kritiker Volker Stich will das so nicht hinnehmen. Für ihn stellt sich vielmehr
die Frage der politischen Einflussnahme. Und da kann ich nach heutigem Stand sagen, dass ich für das Land Baden-Württemberg 0 politischen Einfluss wahrgenommen habe. Für Rheinland-Pfalz kann ich nicht das Gleiche sagen.
Hinzu kommt, dass der SWR-Verwaltungsdirektor Jan Büttner, einer der 5 Kandidaten in der engeren Auswahl, jüngst seine Bewerbung wieder zurückgezogen hat. Letztlich bleibt die Frage, stehen bei der Intendantenwahl im Mai nun 2 oder 4 Namen auf dem Wahlzettel? Im zweiten Fall könne sich die Wahl noch lange hinziehen, befürchtet Hans-Albert Stechel.
Ein Beitrag von Thomas Wagner und weiter zu Medias Res im Dialog und Andreas Stopp. Hallo.
Hallo.
Worüber sprechen wir morgen in unserer Hörersendung?
Ja, unsere Hörerinnen und Hörer werden sicherlich gemerkt haben, es gibt zurzeit eine Reihe. Mein Grundgesetz, meine Meinung läuft seit vergangenen Freitag. 70 Ausgaben insgesamt sind vorgesehen. Da sind Sie eigentlich dran schuld, die Hörerinnen und Hörer. Es hat nämlich mal jemanden an uns geschrieben, an den Deutschlandfunk. Wenn man als Deutscher auf etwas stolz sein kann, dann auf die Verfassung. Und die Macher haben sich dann überlegt, dann wollen wir doch mal die Artikel dieser Verfassung sozusagen zur Diskussion stellen. Das ist genau das, was passiert. Mein Grundgesetz, meine Meinung. Was Hörerinnen und Hörer also bewegt, was ihre Antworten sind auf Fragen, die wir gestellt haben. Wie sehen Sie das Grundgesetz? Welche Passagen halten Sie für besonders wichtig und so weiter? Aber wir hier in Medias Res im Dialog wollen fragen, wie Sie zu dieser Höreraktion als solcher denn stehen? Also wie finden Sie dieses Format? Nicht also über die Inhalte wollen wir diskutieren, was die einzelnen Hörerinnen und Hörer in den jeweiligen kleinen kurzen Sendungen zum Ausdruck bringen, sondern über die Rubrik als solcher. Wollen wir die Telefonnummer nennen?
Ja, gerne.
Das ist die 0221, die Kölner Vorwahl, und dann 345-3451. Gilt dann auch morgen ab 15.35 Uhr oder Sie schreiben ab sofort mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie noch nicht gehört haben, eine Ausgabe, jetzt gleich, glaube ich, ne, vor den Nachrichten, ja, da kommt eine. Nimmt sich jemand den Artikel 16a vor?
Genau, vielen Dank, Andreas Stopp. Und Achtung, jetzt kommt ein Karton oder genauer Papier, Zeitungspapier.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Petra Willems von der Lokalausgabe Bernkastel-Wittlich, der Tageszeitung Trierischer Volksfreund. Wir werden morgen darüber berichten, dass zum ersten Mal in Wittlich einer der 4 Vorentscheide zum Grand Prix der Volksmusik ausgetragen wird. Der Wettbewerb ist Teil des 29. Bungert Oktoberfests im Herbst in Wittlich und es ist der erste in Deutschland außerhalb Bayerns. Zudem werden wir darüber berichten, dass der Moselort Starkenburg einen Skywalk bekommt. Das ist eine Aussichtsplattform hoch über der Mosel, die viele Touristen sicherlich aus den Alpen oder aus dem Grand Canyon in den USA bereits kennen.
In Leipzig hat heute die Buchmesse begonnen. Woher kommt die große Wut, Rechtsextremismus und politische Mythenbildung? Darüber spricht Angela Gutzeit mit dem Journalisten Christian Fuchs und der Schriftstellerin Ines Geipel gleich im Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Tschüss.